BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Vormittagssendung auf BR Heimat. Heute geht's sehr intensiv um Heimat. Es geht um die frühe Geschichte unseres Landes. Es geht um die Geschichte der Bajuwaren. Dazu haben wir eine Fachfrau im Studio. Ich freue mich außerordentlich, dass sie für uns Zeit hat. Frau Dr. Brigitte Haas-Gebhardt von der Archäologischen Staatssammlung in München. Sie leitet dort die Abteilung Mittelalter-Neuzeit mit dem Schwerpunkt Südbayern. Grüß Gott, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, grüß Gott.
Wir schauen heute mit Brigitte Haas-Gebhardt in die frühe bayerische Landesgeschichte und erfahren, woher die Bajuwaren gekommen sind, wie sie gewohnt haben, wie sie gegessen haben, wie alt sie geworden sind, wie die frühen bajuwarischen Dörfer und Häuser ausgeschaut haben und wie religiös die Bajuwaren waren. Ich freue mich auf zwei interessante Stunden und dass Sie mit dabei sind. Das ist Habe die Ehre und bei uns stehen heute die Bajuwaren im Mittelpunkt. Das Volk, das unserem Land den Namen gab. Wenn man heute fragt, was ist typisch bajuwarisch in einer Straßenumfrage, dann hört man Dinge wie Oktoberfest, Lederhose, Maskrug und Brezen. Aber das sind alles Erscheinungen der vergangenen Jahrhunderte. Wir schauen heute viel weiter zurück, nämlich rund 1500 Jahre in die Frühgeschichte Bayerns. In der Zeit, in der die Bajuwaren zum ersten Mal die Bühne der Geschichte betreten. Kann man so sagen, oder?
Das kann man so sagen, ja.
In welchem Gebiet tauchen die Bajuwaren auf? In welchem Gebiet haben sie gelebt in der frühesten Zeit?
Ja, das, wo die Bajuwaren gelebt haben, das erfahren wir, können wir eigentlich nur umschreiben durch die Angaben, wo ihre Nachbarn gelebt haben. Also es gibt keine Schriftquelle, die uns sagt, also die Bajuwaren haben hier, hier und hier gewohnt. Die ersten Schriftquellen sagen einfach, die Bajuwaren siedeln dort und sie haben im Westen die Alamannen als Nachbarn, im Norden die Thüringer und im Süden die Burgunder. Damit können wir schon ungefähr auf das heutige Altbayern zurückschließen. Aber eine genaue Definition, wo die Bajuwaren gelebt haben, kann man nicht geben, weil es gab damals ja eigentlich keinen Staat mit staatlichen Strukturen, mit festen Grenzen. Wie gesagt, keine staatlichen Strukturen. Die Herrschaft war personengebunden. Also man war nicht durch seinen Geburtsort Bajuware, sondern ganz einfach, wenn man ein Gefolgsmann des bajuwarischen Herzogs war, dann war man Bajuware.
Wann sind die Bajuwaren zum ersten Mal greifbar?
Zum ersten Mal tauchen sie in den Schriftquellen etwa in der Mitte des 6. Jahrhunderts auf und das ist spät, sehr, sehr spät. Also die Bajuwaren sind so die allerletzten, der allerletzte der germanischen Stämme, der überhaupt in den Schriftquellen auftaucht. So die, man hat das Gefühl, die letzten übrig gebliebenen der Völkerwanderungszeit. Alle anderen germanischen Stämme sind viel, viel früher in den Quellen erwähnt. Die Alamannen 233 nach Christus, die Franken nicht sehr viel später und auch die im Norden, die Sachsen, die Angelsachsen betreten die Bühne der Geschichte sehr, sehr viel früher.
Man sagt auch, die Geburtsstunde könnte etwas früher gewesen sein mit dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches 476.
Ja, das spielt sicherlich einen Zusammenhang, hat einen gewissen Zusammenhang. Aber wirklich die Bajuwaren als Volk und als Stamm haben wir erst in der Mitte des 6. Jahrhunderts, weil da sagen uns die Schriftquellen eben, da wird ein bajuwarischer Herzog eingesetzt und da bekommt diese Bevölkerung hier in Südbayern erstmal diesen Namen. Das geht natürlich auf die spätrömische Zeit zurück, weil Mitte des 6. Jahrhunderts ist nicht irgendwo ein germanischer Volksstamm geschlossen hierher eingewandert, sondern da gab es vorher eine römische Besiedlung, die auch mit dem offiziellen Ende des Weströmischen Reiches nicht einfach verschwunden ist.
Das wäre ganz interessant, wenn wir da gleich jetzt einsteigen könnten, nämlich bei der Übergangszeit von den Römern bis zum Zusammenbruch in Anführungszeichen des Weströmischen Reiches. Man stellt sich das ja immer so vor, die Römer, die waren so gut 400 Jahre da. 15 vor Christus kamen sie über die Alpen, dann waren sie da ein paar Jahrhunderte und dann stellt man sich das so vor, dass sie dann alle abgezogen sind. Aber das war nicht so.
Nee, das kann man mit Sicherheit ausschließen. Also das offizielle Ende der römischen Herrschaft in Bayern wird eigentlich mit dem Jahr 476 nach Christus angenommen. Das ist einfach dieses Jahr, ab dem die hier stationierten römischen Soldaten kein Sold mehr bekommen. Und ja, einen Soldaten, den man nicht bezahlt, der gibt diesen Job natürlich sehr schnell auf. Wir haben da auch in den Quellen ganz erschütternde Berichte, wo diese römischen Soldaten auf ihren Sold warten, der aus Rom kommen soll. Und man wartet und wartet und es passiert nichts. Und dann schicken es halt ein paar Leute los, die in Rom mal fragen sollen, wo das Geld denn jetzt bleibt. Und man hört wieder nichts. Und ein paar Tage später werden diese ausgeschickten Leute tot in der Donau angetrieben. Ja, aber kurz gesagt, 476, das Ende des Römischen Reiches, heißt eigentlich nur das Ende des römischen Militärs. In der Folgezeit brechen natürlich auch diese ganzen staatlichen Strukturen, die Rom hier aufgebaut hat, zusammen.
Wer waren die Bajuwaren und woher kamen sie, Frau Dr. Haas-Gebhardt? Das ist eine Frage, die schon seit vielen Jahren diskutiert wird. Kann man sagen, seit Jahrhunderten?
Kann man sagen, ja. Das war immer ein großes Thema. Wo kommen wir eigentlich her? Ja.
Und zwar in der Wissenschaft genauso wie an Stammtischen.
Genau, überall wurde das leidenschaftlich oder wird noch leidenschaftlich diskutiert.
Warum ist es gerade bei den Bajuwaren so leidenschaftlich?
Ja, das mag an unsere Mentalität liegen, dass wir natürlich leidenschaftlich sind als Bajuwaren oder als Bayern. Aber es ist vielleicht auch ein Grund, weil Bayern heute der Freistaat Bayern sehr stark auf seine Eigenständigkeit pocht und tatsächlich auch so ein bisschen Nationalgefühl als Bayern entwickelt hat. Und es ist sicherlich auf die bayerischen Könige zurückzuführen, die im 19. Jahrhundert das wirklich gestärkt haben, indem sie alte Trachten wieder aufleben haben lassen und das auch stark gefördert haben, dass Bayern sich so als Einheit fühlt und das auch nach außen, ne, sich deutlich gegenüber allen anderen Bundesländern abgrenzt oder abgrenzen möchte. Das können wir ja in der Tagespolitik heute noch ganz, ganz deutlich beobachten. Und das führt vielleicht auch dazu, wenn man sich schon so identifiziert mit seinem Heimatland, mit dem Freistaat Bayern, dass man das natürlich auch bis in die allerletzte Vergangenheit zurückführen will.
Ja. Und da arbeiten wir uns jetzt vor. Es ist nicht so einfach, wie sich das mancher denkt. Früher hat man immer so gedacht, oder ich habe dieses Bild auch jahrelang gehabt, vielleicht aus dem Schulunterricht, ich weiß nicht mehr genau. Die Römer kamen über die Alpen, waren dann 400-500 Jahre da und haben das Voralpenland besetzt und beherrscht und ihre Strukturen aufgebaut mit Straßen, mit Städten und landwirtschaftlichen Gütern. Und dann ist dieses weströmische Reich zusammengebrochen. Dann ist so das Bild im Kopf, die Römer sind dann alle abgezogen und dann war alles leer. Und dann kamen von irgendwoher die Bajuwaren.
Genau, das ist eine ganz klassische Vorstellung. Ich hoffe, man findet sie heute nicht mehr in den Geschichtsbüchern. Ja, heute sehen wir das natürlich ganz anders. Das Ende des Weströmischen Reiches, sagte ich ja schon, war eigentlich das Ende der Bezahlung des römischen Militärs. Die Soldaten, Legionäre, die hier stationiert waren, die auf einmal keinen Sold mehr bekommen haben und die jetzt nicht mit Sack und Pack wieder zurück nach Italien oder sonst wohin gezogen sind. Nein, die hatten natürlich ihre Familien hier schon sitzen. Die hatten vielleicht auch so eine kleine Nebenbeschäftigung, schon eine kleine Landwirtschaft, die sie nebenbei betrieben haben. Und mit dem Ende des Soldatentums gehen die nicht weg, sondern die orientieren sich um. Die suchen sich einen anderen Job, sagen wir mal ganz einfach so. Die einen werden vielleicht Landwirte, die anderen betreiben ein Handwerk, andere verdingen sich als Straßenstationen. Manche treten vielleicht auch in die Dienste eines germanischen Königs, um dann weiter kämpfen zu können. Also ein Großteil dieser spätrömischen Provinzialbevölkerung ist sicherlich hier im Lande geblieben. Das Land war nicht siedlungsleer, das können wir mit Sicherheit ausschließen. Es hat ausgedünnt, es war natürlich nicht mehr in den Strukturen und in der Dichte, wie wir das im Römischen Reich kannten, aber es war ein großer Anteil spätrömischer Bevölkerung noch hier, nach dem offiziellen Ende.
Und dann gibt es eben diese eine Theorie, dass von irgendwoher aus Böhmen möglicherweise ein Volk einwanderte, das sich Bajuwaren nannte, aber das ist auch sehr überholt.
Das ist auch überholt. Also diese Vorstellung, dass ein ganzer Stamm wandert, da haben wir lange davon Abstand genommen. Aber es ist so, dass im 5. und 6. Jahrhundert viele Menschen tatsächlich unterwegs waren, die durch Europa gezogen sind. Und es waren ganz unterschiedliche Bewegungen. Das waren Kriegszüge, aber vielleicht auch Fluchtbewegungen oder Einzelpersonen, die unterwegs waren. Und das können wir eigentlich ganz gut nachverfolgen, weil wir sehen, dass zu dieser alten provinzialrömischen Bevölkerung, die man sich auch nicht einheitlich vorstellen darf, da kommen Leute dazu. Aber die kommen jetzt nicht aus einer bestimmten Region, aus Böhmen zum Beispiel, sondern die kamen von überall her. Die kamen wirklich, wir wissen, dass sehr viele aus dem Westen gekommen sind, aus dem alamannischen Bereich, weil die Alamannen hatten Ärger mit den Franken, mussten fliehen. Wir sehen auch, dass Leute aus dem Osten dazugekommen sind, die quasi vom Hunnensturm so angestupst wurden und so wie Dominosteine, die Gruppen, die vom Schwarzen Meer ansiedelten, so umfallen und nach Westen vordringen. Wir haben aber auch Beispiele von Menschen, die von wirklich sehr weit hierher nach Bayern gekommen sind. Ja.
Wie kann man sowas feststellen?
Also gerade für diese Personen, die sehr weit hergekommen sind, werden die modernen molekulargenetischen Methoden angewandt. Das machen jetzt nicht wir Archäologen, sondern die Anthropologen. Und da geht es in erster Linie über die alte DNA, die wir in den Skeletten nachweisen können, wo wir ungefähr verorten können, wo die Menschen hergekommen sind, und über die Isotopensignaturen. Da werden also die Isotopen bestimmter Elemente in den Skeletten untersucht. Und die haben ein ganz bestimmtes Verhältnis, je nachdem, auf welchem Boden der Mensch aufgewachsen ist oder wie er sich ernährt hat. Also Sie könnten heute, wenn Sie einen Vegetarier seine Isotopensignatur untersuchen, würde der sich deutlich von einem Menschen, der Fleisch isst, unterscheiden. Es wird heute, ist natürlich eine Methode, die aus der modernen Kriminalistik kommt. Und wenn Sie irgendwo mal in der Zeitung lesen, man hat einen unbekannten Leichnam gefunden und dann konnte man identifizieren, dass es sich dabei um jemanden handelt, der eigentlich aus Thailand stammt und erst seit 10 Jahren in Bayern ansässig war, dann wissen Sie genau, da hat man eine Strontium-Isotopen oder überhaupt eine Isotopenanalyse durchgeführt, anhand derer man das nachweisen kann. Das kann man im optimalen Fall eben auch an den alten Skeletten machen. Natürlich nicht immer mit der guten Basis. Heute wird Isotopensignatur vor allem an den Haaren gemacht, haben wir im Boden natürlich nicht erhalten. Aber an den Skeletten kann man das im Einzelfall tatsächlich noch gut nachweisen.
Also viele Methoden, um ein Bild zu bekommen von der damaligen Zeit. Schriftliche Quellen sind ja eher selten.
Genau, da haben wir leider ganz, ganz wenige fürs 5., 6., 7. Jahrhundert von den Bajuwaren. Wir haben dann im 8. Jahrhundert haben wir Gründungsurkunden natürlich, aber wir haben eigentlich keine erzählenden Quellen, die direkt aus von bajuwarischer Seite stammen. Wir haben ein bisschen was, aber das ist die Gegnerseite, nämlich auf der Seite des fränkischen Königshauses. Da haben wir natürlich einige Quellen da, aber das ist immer ein Blick von außen und da muss man natürlich vorsichtig sein in der Interpretation. Ja.
Spielen Heiligenlegenden eine Rolle, auch in der Forschung?
Also für uns Archäologen jetzt eigentlich nicht. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber in der historischen Forschung natürlich unbedingt. Ja.
Gibt es für die Bajuwaren so etwas wie eine Stammeserzählung oder eine Chronik?
Nein, da gibt es eigentlich nichts Zeitgenössisches. Es gibt aus dem 11. Jahrhundert das sogenannte Annolith. Aber da sind wir ja natürlich auch schon ein paar Jahrhunderte nach der ersten Erwähnung der Bajuwaren. Und da werden ganz, ganz unterschiedliche Elemente gemischt. Also da heißt es zum Beispiel, dass die ersten Bajuwaren aus Armenien kommen würden. Ja, okay, was fängt man damit an? Also da braucht man dann so ein bisschen Hintergrundwissen, weil in Armenien hat man geglaubt, dass die Arche Noah dort gelandet wäre. Und wenn man sagt, da kommt jemand aus Armenien, hat es eigentlich bedeutet, er kommt also hat eine ganz alte Vergangenheit, eine ganz alte biblische Vergangenheit. Er war vielleicht so gar auf der Arche von Noah dabei. Also so muss man das interpretieren. Und dann heißt es, dass Herakles einer der Vorfahren der Bajuwaren gewesen wäre, also dieser griechische Sagenheld, der stärkste aller griechischen Sagenheld, ne, den hat man natürlich gerne in seiner Ahnenreihe, so einen Heros. Aber das haben eigentlich alle germanischen Stämme, haben das so in ihrer Stammeslegende. Also die Franken, die leiten sich ja irgendwie von den Trojanern ab und so weiter. Aber das muss eigentlich alles in den Bereich der Legende verwiesen werden. Ernst nehmen darf man das nicht. Ja.
Ein wichtiges Schriftstück ist die Lex Bajuvarorum, wo spricht man das? Bajuvarorum, so ist es richtig?
Ja, Lex Bajuvarorum.
Sehr gut. Das erste Gesetzbuch der Bajuwaren. Können Sie dazu was erklären, wann das ungefähr entstanden ist?
Also das dürfte im 8. Jahrhundert entstanden sein. Wir haben einige Handschriften davon erhalten. Ja, und in dieser Lex, das sind eben zahlreiche, sagen wir mal so, Straftatbestände aufgelistet, was passiert, wenn ich meinem Nachbarn einen Baum umsäge. Also das reicht wirklich von einfachen Nachbarschaftsstreitigkeiten dann bis hin zu Verrat am Herzog und Ermordung des Herzogs. Da kriegen wir natürlich sehr viele Details raus, die uns was über das Leben der Bajuwaren aussagen. Ne? Also wenn man alleine erfährt, wie viele unterschiedliche Hundesorten es offenbar gegeben hat zur Zeit der Bajuwaren. Das ist ein ganz spannender der Aspekt. Oder auch, was an Wehrgeld gezahlt werden muss, wenn man einem das Ohr abschlägt oder die Hand abschlägt. Also wo man auch so den Eindruck bekommt, gab schon ganz schöne Raufereien untereinander. Ist also eine ganz interessante Quelle. Und was es also für mich so ganz besonders spannend macht, Sie kennen ja vielleicht diese großen, prächtigen Bibelhandschriften, das sind ja ganz große Exemplare wie große Messbücher. Und diese Handschriften der Lex Bajuvarorum, die sind so groß wie ein Taschenbuch ungefähr. Das sind ganz kleine Büchlein, weshalb wir denken, also das hatte tatsächlich derjenige, der im Auftrag des Herzogs unterwegs war, um Recht zu sprechen, das waren die Grafen, der hatte das, konnte das in seine Satteltasche stecken. Und so hatte der das immer dabei, wenn er im Land unterwegs war und Recht gesprochen hatte, dann konnte er sein Taschenbuch mit der Lex herausziehen und konnte nachlesen, welche Strafe da jetzt auszusprechen wäre.
Unter anderem geht es auch um Häuser. Es steht drin, wenn jemand den First kaputt macht eines Hauses, dann gibt es auch eine Strafe dafür. Und das gibt auch einen Einblick in die Bauweise der Häuser der Bajuwaren. Genau. Das wird unser nächstes Thema sein. Mhm. Wir schauen in bajuwarische Siedlungen bzw. Häuser und wie die Menschen damals gelebt haben. Habe die Ehre, 10.33 Uhr. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute sind wir unterwegs im Frühmittelalter. Es geht um die Bajuwaren. Wir haben jetzt viel erfahren über die Entstehung der Bajuwaren, über die Region, in der sie gelebt haben. Und jetzt wollen wir natürlich etwas darüber lernen, wie die Bajuwaren gelebt haben. Fangen wir vielleicht bei den grundlegenden Dingen an. Welche Wohnorte haben sich die Bajuwaren ausgesucht?
Ja, im 6. und 7. Jahrhundert muss man sich Bayern ganz anders vorstellen als heute. Es gab eigentlich nur zwei stadtartige Ansiedlungen, nämlich die alten Römerstädte Augsburg und Regensburg. Und ansonsten war das Land geprägt durch kleine Ansiedlungen, kleine Dörfer, ein paar Höfe zusammen oder auch Einzelhöfe. Aber völlig anders. Und dann in erster Linie die Siedlungen auf den besten Böden. Weil die Bajuwaren waren ein agrarisch strukturiertes Volk und man brauchte in dieser Zeit ohne künstliche Düngemittel und allem, man hat sich auf die besten Böden konzentriert. Ebenfalls wichtig ist, dass man immer Anschluss an Wasser hatte. Das ist für einen landwirtschaftlichen Betrieb natürlich dringend notwendig, allein um das Vieh zu versorgen, aber auch um die Menschen zu versorgen. Brunnen bauen war sehr aufwendig, deshalb man in erster Linie sich an Bachläufen entlang gesiedelt hat. Und ja, die Bajuwaren waren da auch sehr clever. Das können wir genau beobachten, weil die immer außerhalb des hochwassergefährdeten Gebietes ihre Siedlungen angelegt haben. Also man hat die Natur sehr genau beobachtet und wusste, wo der Fluss oder Bach über die Ufer tritt. Und in diesen Regionen hat man nicht gesiedelt. Ja, Wasser natürlich für Vieh und Mensch, aber Wasser hat noch eine sehr viel größere Bedeutung. Natürlich in Bach, Fluss kann man Fische halten und man braucht im Prinzip ja für jedes Handwerk ein Wasser dazu. Stellen sich Gerber vor oder Schmiede, die brauchen Wasser. Und die Bach- und Flussläufe hatten eine enorme Bedeutung als Betreiber von Wassermühlen. Auch das war enorm wichtig, mit einer Wassermühle Getreide zu mahlen. Da können sie ja ganz andere Mengen Getreide zu Mehl verarbeiten als mit einer reinen Handmühle. Also die Bajuwaren siedeln in kleinen Ortschaften, kleinen Ansiedlungen auf den besten Böden, hochwassergeschützt an Flussläufen und idealerweise noch eine Wegverbindung in der Nähe, sei es eine alte Römerstraße oder eine noch ältere Wegverbindung.
Jetzt haben wir vorher schon darüber gesprochen, dass im Gesetzbuch der Bajuwaren die Häuser schon etwas beschrieben werden. Wie muss man sich diese Häuser vorstellen?
Also die Häuser, auch das ein ganz anderes Bild, als wir heute von Häusern haben. Die Bajuwaren haben ausschließlich in Holz gebaut. Also Steinbauweise, die Kenntnisse der Steinbauweise verschwindet tatsächlich mit der Römerherrschaft. Man hat Holzhäuser gebaut. Wir kennen aus der Lex Bajuwaiorum tatsächlich und auch aus dem archäologischen Befund ganz unterschiedliche Typen von Häusern. Also auf den Höfen normalerweise das Hauptgebäude ist ein wirklich großes, stattliches Bauernhaus. Also das darf man sich richtig groß vorstellen, wo Mensch und Vieh gemeinsam unter einem Dach gewohnt haben. Und dazu eine ganze Menge an Nebengebäude, Schupfen, Stadel oder ebenfalls häufig beobachtet sogenannte Grubenhäuser, die also zum Teil in den Erdboden eingetieft waren. Das waren wahrscheinlich Lagerflächen für alles Mögliche oder sie sind auch als Webhäuser genutzt worden. Da standen Webstühle drin, weil durch dieses feuchte Klima, wenn man den Flachs verarbeitet hat, ist es für die Fasern natürlich sehr gut. Ja, also diese ein ganz unterschiedliche Typen an Häusern. Und
diese Holzhäuser, die waren dann in Ständerbauweise gebaut. Also nicht diese Blockbauweise, die man dann später kennt oder so typischerweise für die alten Bauernhäuser, sondern so eine Ständerbauweise.
Genau, man hat große Holzständer eben und zwischen diesen Holzblöcken, also zwischen den Holzstämmen, da müssen Sie sich ein geflochtenes Weidewerk vorstellen, das dann auf beiden Seiten dann mit Lehm verkleidet war. Da kommt übrigens unser heutiger Begriff Wand daher, weil man hat diese Zweige gewunden in verschiedenen Sachen und hat die dann mit Lehm verkleidet. Und dieses gewundene Flechtwerk ist Grundlage für das heutige deutsche Wort Wand.
Das ist ja sehr gewunden. Ja. Gewunden. Ja. Diese Häuser haben vermutlich nicht so lange gehalten als ein gemauertes Haus heute.
Nee, also diese Holzständer, die standen ja direkt im Boden, waren anfällig zum Verfaulen und so weiter. Und wir rechnen damit eine Lebenszeit von maximal 50 Jahre von so einem Holzständerbau. Dann waren diese Stämme verfault und man musste neu bauen.
Wie war man da standorttreu dann, wenn man neu gebaut hat?
Nee, man hat nicht an derselben Stelle das Haus wieder aufgebaut. Wir kennen Beispiele, dass man also innerhalb einer Flur umgezogen ist oder auch noch ein Stückchen weiter. Das hat natürlich zwei Gründe, weil einerseits die Häuser mussten neu errichtet werden und zweitens ein Boden ohne moderne Düngemittel natürlich nach einer gewissen Zeit ausgelaugt ist. Auch wenn man drei Felderwirtschaft betreibt und so weiter, irgendwann ist der Boden einfach nicht mehr so ergiebig. Und da war es offenbar einfacher, dass man einfach seinen Siedlungsschwerpunkt verlagert hat und neue Flächen unter den Pflug genommen hat.
Das heißt, die Bajuwaren haben Landwirtschaft betrieben, Viehwirtschaft?
Viehwirtschaft und Ackerbau, natürlich ganz, ganz klassisch. Ja.
Woher weiß man jetzt sowas? Also, weil niedergeschrieben ist ja kaum was.
Niedergeschrieben ist nichts. Nein, aber wir können das ganz gut rekonstruieren. Wir haben natürlich die Reste, wir haben Schlachtabfälle von den Tieren, die gehalten wurden. Das finden wir in den archäologischen Ausgrabungen. Wir finden auch die Reste von Samen und Pflanzen unter bestimmten Bedingungen. Im normalen Boden hält sich sowas natürlich nicht, aber sobald wir eine Feuchtbodenerhaltung haben, wo es ein bisschen, also unter Luftabschluss und ein bisschen feucht, erhalten sich alte Samenreste. Auch wenn Samen und andere Reste verkohlt sind, bleibt es im Boden auch ganz gut unterhalten und die Archäobotaniker können tatsächlich an diesen winzig kleinen Samenresten können die rekonstruieren, welches Getreide angebaut wurde.
Das heißt, man weiß auch die Getreidearten dann.
Ja.
Kann man rekonstruieren, was die Bayern gegessen haben? Also Fleisch und Pflanzen natürlich?
Genau, das können wir also einerseits sehr gut an den Schlachtabfällen, an den botanischen Resten in den Siedlungen bestimmen. Wir können es aber auch über die Isotopenanalyse an den Skeletten sagen, weil, ja, wie ich vorhin schon sagte, also einen Vegetarier kann man in seiner Isotopensignatur ganz deutlich von einem Fleischesser unterscheiden. Und das gelingt auch bei den alten Skeletten. Und was wir feststellen können, ja, wie haben sie sich ernährt? Es gibt bei den untersuchten bayovarischen Skeletten tatsächlich einen hohen Anteil fleischlicher Nahrung. Da muss man aber sagen, Obacht, also wenn Sie jetzt denken, Schweinsbraten, Weißwürst und so, hoher Anteil fleischlicher Nahrung, auch Milch und Käse fällt da natürlich drunter. Also auch das kommt ja vom Tier, also auch das kann man nicht so genau differenzieren, das kann hier auch eine Rolle spielen.
Was sehr faszinierend ist, Sie beschreiben es in Ihrem Buch, das ja schon 2013, glaube ich, herausgekommen ist. Genau. Es ist immer noch zu haben im Hugendubel Verlag.
Nein, bei Pustet.
Bei Pustet, Pustet Verlag. Den habe ich eigentlich gemeint.
Ja.
Unterschreiben Sie, dass die Bayovaren eben ein Mühlrad, also es wurde ein Mühlrad gefunden aus verschiedenen Hölzern. Ein Mühlradsegment war aus Birkenholz und die Mühlradschaufeln waren aus Buchenholz. Und dieses Mühlrad war fast 2,5 Meter groß. Und Sie haben festgestellt, dass dieses Mühlrad ein Mahlwerk angetrieben hat. Also eine Mühle, die mit Wasserkraft funktionierte, aus der Zeit um 600, gefunden in Dasing. Das ist schon sehr fortschrittlich. Kam diese Technik, kam die noch aus der Römerzeit?
Ja, und wir haben mittlerweile noch sehr viel mehr Mühlen gefunden. Also es ist nicht nur die Mühle von Dasing, wir haben aus Großhöbing und von anderen Fundorten. Das hat sich jetzt mittlerweile sehr schön stabilisiert, dass wir sagen können, im frühen Mittelalter, Dasing ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern das war eigentlich flächendeckend gängig, dass man Wassermühlen betreiben konnte. Und das ist natürlich ein Erbe der römischen Herrschaft, weil diese Mühlentechnologie ist römisch und ist natürlich auch ein Hinweis darauf, ne, wie wir vorhin sagten, dass nicht alle Römer hier abgezogen, verschwunden sind irgendwohin. Da war noch ein Substrat da, das diese Technik beherrschte und das die dann im 6. 7. Jahrhundert weitergeführt hat.
Ja. Das heißt immer wieder auch, dass die Labkäserei zum Beispiel für die Almwirtschaft auch von den Römern übrig geblieben ist.
Genau, ja, das kann man auch sagen. Ja.
Und auch die Sprache, denn die frühen Klöster hatten ja Latein als Sprache.
Genau, bis weit ins 12. Jahrhundert hinein scheint Latein auch durchaus noch hier in Bayern gesprochen worden zu sein. Ja.
Es gibt eine bayovarische Siedlung aus der Zeit um 600, also nicht nur eine, die hatte eine Kirche, und zwar Aschheim bei München, eine Holzkirche.
Ja.
Gleich reden wir über das religiöse Leben der Bayovaren. Das bayovarische Gebiet geht ja weit über die heutigen Staatsgrenzen hinaus oder über die Grenzen von Oberbayern und Niederbayern. Ja, und da gehört Salzburg auch dazu?
Salzburg gehört natürlich dazu. Salzburger Land, Tirol, Teile von Oberösterreich, auch Teile von Niederösterreich haben zum Stammesherzogtum der Bayovaren gehört. Auch nach Süden über den Alpenhauptkamm hinunter bis mindestens zum Pustertal reichte da die Herrschaftsbefugnis des Bayernherzogs. Das Kloster Innichen kennen ja wahrscheinlich viele von Ihnen, war die eine Gründung des bayerischen Herzogs. Nach Norden geht es ein bisschen über die Donau hinaus, dann unter Tassilo III. Mit dem Ausläufer in den sogenannten Nordgau bis in das südliche Mittelfranken, in die Oberpfalz hinein. Nach Westen ist so, ja, um ein Lech rund um Dom ist Schluss, da sind westlich anschließend dann die Alamannen. Ja.
Das heißt, in diesen Regionen gibt es auch bajuwarische Funde.
Da gibt es bajuwarische Funde. Genau, in erster Linie haben wir aus dieser Zeit die Gräberfelder, die Friedhöfe, die eben sehr, sehr reiches Fundmaterial bieten und natürlich auch Siedlungsreste. Ja.
Arbeiten Sie da mit den Kolleginnen und Kollegen in Österreich auch zusammen?
Ja, sehr gerne natürlich. Aha. Ja. Und mit den Südtirolern selbstverständlich auch. Ja.
Sehr interessant. Hat die Sprache, die bayerische Sprache oder der bayerische Dialekt, der ja auch bis nach Südtirol gesprochen wird oder auch in Oberösterreich und Niederösterreich, sagen die Sprachwissenschaftler. Hat das auch damit etwas zu tun?
Das ist möglich, ja, aber das ist eigentlich eine spätere Herausbildung, weil dass das Bayerische so wirklich als bayerisch definiert werden kann, das kommt eigentlich erst im 11. und 12. Jahrhundert auf. Also und vorher können sie Alamannisch nicht von Bayerisch unterscheiden in den Schriften.
Das Alamannisch ist das Gebiet des heutigen Schwabens?
Das sind die Schwaben drüben, ja.
Ja, genau. Und die konnte man
Sprachlich nicht unterscheiden. Aber das ist auch archäologisch, muss man das auch so sehen, dass Alamannen und Bajuwaren eigentlich sehr eng zusammengehören. Also vom Formengut kann man das eigentlich kaum unterscheiden. Also wenn Sie mir ein Grabinventar zeigen, kann ich Ihnen nicht sagen, also das ist jetzt ein Alamanne oder ein Bajuware, das ist einfach ähnlich. Das kann man nicht machen. Also die gehören schon sehr eng zusammen.
Eng zusammen. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen durch die Ausserfelder Tanzl-Museum. Wir wollten eigentlich über Religion sprechen. Die Bajuwaren hatten schon in der Zeit um 600 Kirchen aus Holz. Welche kennt man da? Wie viele gibt es da?
Also es sind relativ wenige. Ganz konkret ist es Aschheim und Staubing. Das sind zwei Holzgebäude, die wir aufgrund des besonderen Grundrisses mit einer eingezogenen Apsis und so als Kirchen ansprechen können, die auch jeweils so am Rande eines Friedhofes liegen, also die in Zusammenhang mit einem dieser großen bajuwarischen Friedhöfe errichtet wurden. Ja.
Das heißt, man kann davon ausgehen, ab 600 spätestens waren die Bajuwaren Christen.
Spätestens. Nee, das geht sicherlich sehr viel früher zurück. Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ein großer Teil dieser provinzialrömischen Bevölkerung noch im Land geblieben ist. Und nun ja, die Römer waren seit dem 4. Jahrhundert Christen. Da war das Christentum quasi Staatsreligion. Also diese hier gebliebene römische Bevölkerung war christlich und wir können da auch in Augsburg so spätantike Basiliken, große Kirchenbauten nachweisen. In Augsburg gab es möglicherweise sogar schon einen Bischof in spätantiker Zeit. Und diese waren natürlich da, kamen andere Personen dazu. Und Mitte des 6. Jahrhunderts, da setzt ja der Frankenkönig seinen Herzog aus dem Geschlecht der Agilolfinger hier in Bayern als Herzog ein. Und der Frankenkönig war Christ, das wissen wir, der war katholischer Christ. Sein Herzog, sein direkter Untergebener, den er hier einsetzt, war deshalb auch Christ, weil wenn der Chef Christ ist, ist auch der Untergebene Christ. Wir sind da nun mal im Mittelalter, da gab es keine freie Religionswahl. Und wenn der Herzog der Bajuwaren hier Christ ist, heißt das auch, dass die Bajuwaren christlich sind. Das war keine freie Wahl. Wie das nun tatsächlich im täglichen Leben praktiziert wurde, das ist eine ganz andere Sache. Man kann offiziell Christ sein, aber nebenbei natürlich noch so gewisse Aberglauben und sowas ist sicherlich auch praktiziert worden. Denn nicht umsonst kommen ja dann im 7. Jahrhundert die Missionare, die das alles so ein bisschen regulieren und schauen, dass das auch dann im Sinne der römischen Amtskirche dann strukturiert wird. Und ja, zwei Kirchen für diese frühe Zeit aus ganz Bayern, das erscheint natürlich sehr wenig, wenn da ein lebendes Christentum sein sollte. Aber sie brauchen ja tatsächlich keine Kirchen, um einen Gottesdienst zu feiern. Das können sie auch in einem normalen Bauernhaus oder sie können es auch unter freiem Himmel. Mhm. Das Einzige, was sie dazu brauchen, ist einen Priester natürlich.
Ja. Und in der Zeit ab 730, 740, als die Missionare kamen, als der heilige Corbinian gelebt hat, wurden dann die Bistümer gegründet.
Da sind dann diese Bistümer errichtet worden, genau.
Mit einer straffen Kirchenstruktur.
Genau, das wurde dann romgetreu eingerichtet natürlich.
Sehr interessant. Wir werden uns weiter unterhalten über Gräber, über bajuwarische Gräber, über Grabbeigaben, auch wie sich die Bajuwarinnen und Bajuwaren gekleidet haben, was man da darüber weiß, in der nächsten Stunde. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit für uns. Es geht um die Bajuwaren.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserer Vormittagssendung auf BR Heimat. Heute geht es um frühe Landesgeschichte, es geht um die Bajuwaren. Und jetzt sprechen wir dann gleich über das religiöse Leben der Bajuwaren. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Die Bajuwaren sind halt unser Thema. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass es zwei bajuwarische Holzkirchen gibt. Die eine in Staubing, ein Ortsteil von Kelheim, und die andere in Aschheim bei München. Wann wurden die gefunden?
Oh, das ist schon eine Zeit lang her. Das waren Grabungen, ich glaube, in den 70er und 80er Jahren sind die entdeckt worden bei Grabungen.
Ja. Also man kennt zwei Kirchen, aber man kennt viele, viele Gräber. Und auch die Gräber haben eine große Aussagekraft oder eigentlich die größte über das religiöse Leben der Bajuwaren. Wie muss man sich das vorstellen?
Also nicht nur über das religiöse Leben. Diese Gräber des 6. und 7. Jahrhunderts sind tatsächlich die Hauptquellen für uns Archäologen in dieser Zeit. Einfach aus dem Grund, weil man einen sehr aufwendigen Bestattungsbrauchtum pflegte. Man hat die Toten quasi in ihrer Festtagstracht beigesetzt. Und ja, wir waren natürlich nicht dabei, aber wir können erschließen, dass es da sehr aufwendige Zeremonien gab, wie man das ja bis ins 19. Jahrhundert im ländlichen Bereich Bayerns auch noch kannte, dass die Toten aufgebahrt wurden, dass die Familie, Angehörige und weitere Kreise zusammengekommen sind, um sich zu verabschieden, dass es dann eine Prozession zum Grab gab und dann Tote beigesetzt wurde und danach noch Feierlichkeiten. Also sowas darf man sich tatsächlich auch für das 6. und 7. Jahrhundert vorstellen. Und die Quelle für uns Archäologen sind diese Beigaben, die den Toten ins Grab folgte. Das sind zum einen Teil Bestandteil der Kleidung und bei den Frauen sehr wertvolle Schmuckstücke aus Gold und Silber. Und bei den Männern dann häufig tatsächlich ihre gesamte Waffenausstattung, die ihren Wert im Leben bestimmt hat.
Wurde auch Essen mitgegeben? Das gibt es ja aus anderen Kulturen.
Genau, das gab es durchaus auch. Wir haben also in erster Linie das Trinkgeschirr, das dabei ist, große Krüge und Glasgefäße oder Holzgefäße, manchmal auch Tongefäße, die den Toten da ins Grab gestellt wurde. Manchmal haben wir auch Reste von Speisebeigaben, auch Hühnereier finden wir oder Knöchelchen von Hühnern, aber auch Reste dann von Kalbshaxen oder Schweinsbraten. Das ist durchaus auch in die Gräber gelangt. Vielleicht als letzte Reste einer toten Mahlzeit, die man am Grab durchführte. Man kann sich vorstellen, dass die Familie da sich mit einem Essen zeremoniell verabschiedet hat und der Tote dann auch seinen Anteil da noch dazu bekam.
Gab es auch religiöse Beigaben?
Ja, gab es auch. Wir finden immer wieder natürlich das Kreuzzeichen auf allen möglichen Gegenständen oder auch christliche Symbole, die wir heute vielleicht auch gar nicht mehr so ganz verstehen, so Christus am Lebensbaum oder der Greif an einem Brunnen. Das ist natürlich auch in die Gräber mit reingekommen. Wobei gerade bei den Kreuzzeichen, da hat sich in den letzten Jahren eher so ein Paradigmenwechsel in der Forschung durchgesetzt, nämlich die Kreuze nicht mehr jetzt unbedingt als Zeichen des Christentums oder einer Missionierung zu sehen, sondern das Kreuz eher als allgemeines Schutzzeichen gegen alles mögliche Übel zu verstehen. Da gibt es also ganz interessante neue Untersuchungen, dass gerade in der Mitte des 6. Jahrhunderts diese Kreuzzeichen sehr, sehr stark in den Gräbern zunehmen. Und Mitte des 6. Jahrhunderts, also kann man nicht von einer Missionierung oder stärkerer Christianisierung ausgehen, da gibt es keine Quellen. Aber wir wissen, dass in der Mitte des 6. Jahrhunderts eine verheerende Seuche in Bayern war, nämlich die Pest. Und so glauben wir jetzt eher, dass diese Kreuzzeichen eher so ein Schutzzeichen gegen die Pest gewesen sind, als dass die wirklich nur rein das Christentum ausdrücken sollten.
Es war eine sehr gefährliche Zeit. Es sind viele Menschen gestorben. Es sind auch schon viele Kinder gestorben damals. Mhm. Wir werden noch über die medizinische Versorgung sprechen. Jetzt bleiben wir noch bei den Gräbern. Wenn so ein Grab gefunden wird, wie ist dann der Ablauf? Also ich kann mir vorstellen, es sind Bauarbeiten, der Bagger ist da und plötzlich findet man irgendwas im Boden.
Ja, das ist eher der Ausnahmefall, aha, dass man so ganz spontan etwas findet, weil wir betreiben in Bayern ja jetzt schon seit über 100 Jahren Archäologie und wir kennen also unsere Verdachtsflächen. Wir wissen, wo wir solche Sachen erwarten können. Einerseits durch das Aktenstudium, andererseits dann durch ganz moderne Aufnahmen mit Luftbildarchäologie oder LIDAR, Laserscan. Da wissen wir, also wir wissen schon ungefähr, wenn da eine Baumaßnahme ist, hier könnte man ein biovarisches Gräberfeld vermuten. Und das wird bei Baumaßnahmen tatsächlich auch vorher eingepreist, wird dann schon im Vorfeld gesagt, also hier kommt Archäologie und bevor ihr hier bauen dürft, müsst ihr die Archäologen ranlassen. Das ist eigentlich der Normalfall. Aber es gibt natürlich immer wieder Überraschungen, dass man einen Fundplatz nicht auf dem Schirm hat und dass dann tatsächlich bei Bauarbeiten ein Skelett oder ein Schwert oder sonst was auftaucht.
Wie ist dann da der Ablauf? Da muss eigentlich die Polizei kommen.
Also das ist der Normalfall, wenn man bei Bauarbeiten Skelette findet, dass die Polizei gerufen wird, die dann auch anrückt, die dann aber sehr schnell feststellen, dass das jetzt kein Tatort ist und sie nicht da zuständig sind. Und dann werden die entsprechenden Archäologen gerufen vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, die das übernehmen. Ja.
Und die stellen dann fest, dass so ein Skelett 1400, 1500 Jahre alt ist.
Also im Skelett direkt sieht man das natürlich nicht an, ja, wie alt es ist. Das können wir nur über die Beifunde datieren. Also wenn da ein entsprechendes Schwert oder ein Schmuckstück dabei ist, dann kann man das sagen. Ja.
Wenn so ein Grab gefunden wird oder, wie soll man sagen, geöffnet wird, gab es damals Särge?
Ja. Es gab Särge, also ganz normal, so in unserem klassischen Sinn, wie wir das kennen. Es gab aber auch Baumsärge, also müssen Sie sich einen Eichenstamm vorstellen, der ausgehöhlt wurde, wo man den Toten dann beisetzen konnte. Wir kennen aber auch einfache Leichentuchbestattungen, also ein Leichenbrett, kennt man ja aus dem alpinen Bereich nach wie vor, wo der Tote dann einfach nur mit einem Tuch umwickelt da beigesetzt wurde. Ja.
Welche Materialien oder was ist eigentlich erhalten in so einem Grab? Weil Textilien sind ja verrotten ja vermutlich.
Also ja, normalerweise bleibt nur das erhalten, was eben im Boden nicht verrottet. Das ist Metall natürlich, Knochen, Bein, Glas. Organisches Material erhält sich nur unter bestimmten Bedingungen. Also wenn man Verhältnisse hat, wo man unter Luftabschluss und feucht, da erhalten sich organische Materialien. Die erhalten sich aber auch in Kontakt mit Metallobjekten, weil Metall korrodiert im Boden, also Eisen und Buntmetall, Bronze, Gold natürlich nicht, aber Eisen und Buntmetall korrodiert und in diesen Korrosionsprodukten können sich die Reste von organischem Material erhalten. Das haben wir dann aber immer nur in winzigen Ausschnitten, also auf einem Schwert vielleicht ein paar Quadratzentimeter, wo wir sehen können, da ist noch Leder mit drauf, was wahrscheinlich zur Schwertscheide gehörte, oder auf den Schmuckstücken der Frauen winzigste Textilreste, aus denen wir dann versuchen, die Kleidung zu rekonstruieren.
Jetzt kommt eine spannende Frage. Weiß man, wie sich die Bajuwaren gekleidet haben?
So ungefähr. So ungefähr. Das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach, weil wir haben keine bildlichen Darstellungen aus dieser Zeit, wie man es dann später aus dem Mittelalter hat, wo man Skulpturen oder Malereien hat. Das gibt es für diese Zeit nicht. Und aus dem archäologischen Material haben wir eben immer so Quadratzentimeter große Stückchen, aus denen wir versuchen, ein Bild zu gewinnen. Also wir haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie man sich gekleidet hat, aber bis ins letzte Detail können wir das nicht sagen. Ja.
Gibt es bei Ihnen in der Archäologischen Staatssammlung in der Ausstellung Rekonstruktionen oder Bilder, die man anschauen kann?
Rekonstruktionen und Bilder gibt es natürlich, und zwar sogar ganz spannende, weil wir haben da mit einem modernen Comiczeichner zusammengearbeitet, mit Frank Schmolke, der ganz tolle, moderne Graphic Novels gestaltet. Und dem haben wir unsere Ideen mitgeteilt und er hat es in seinem ganz eigenen, unverwechselbaren Stil umgesetzt. Ja. Also sehr spannend, das anzuschauen. Ja.
Wir werden noch darüber sprechen, warum sich ein Besuch in der Archäologischen Staatssammlung unbedingt lohnt. Zurück zu den Gräbern. Wie viele solche Gräber kennt man eigentlich bei Juarischen Gräbern? Reden wir da von 10 oder 50 oder von 100?
Wir sprechen von etwa 20.000 Gräbern, die wir da mittlerweile haben. Also wir haben eine sehr große Anzahl. Also wir haben auch eine gute Basis damit, wo wir Aussagen treffen können. Ja. Gute statistische Ausgangsbasis. Ja.
Wir werden noch darüber sprechen, wo das ganze Material in Anführungszeichen landet, nämlich auch in den Depots. Und das ganze Material ist sehr umfangreich.
Ja.
Ja. Und bei den Gräbern fand ich auch sehr interessant in Ihrem Buch, die bei Ajovaren, das im Pustet Verlag Regensburg erschienen ist, dass die eine Ost-West-Ausrichtung haben, diese Gräber. Mhm. Das heißt, der Kopf liegt im Westen. Und der Blick, in Anführungszeichen, geht nach Osten.
Nach Osten, genau.
Zur aufgehenden Sonne.
Zur aufgehenden Sonne.
Das ist ja bis heute in vielen Friedhöfen so, in alten Friedhöfen.
Das ist natürlich immer so, weil natürlich nach christlicher Vorstellung im Osten nicht nur die Sonne aufgeht, sondern dort die Auferstehung zu erwarten ist. Man guckt zur Auferstehung hin. Ja.
Wir reden über bajuwarische Gräber. Sie haben gesagt, 20.000 solche Gräber kennt man. Wo wurden die gefunden ungefähr?
In ganz Bayern eigentlich, kann man sagen. Aber halt wirklich auf diesen Siedlungsflächen mit den besten Böden entlang der Flüsse, der Wasserläufe da. Mhm. Aber im Prinzip aus ganz Bayern sind die bekannt. Ja.
Ein sehr großes wurde bei Erding gefunden, glaube ich.
Das große Gräberfeld von Alten Erding in Oberbayern erhalten 1.428 Bestattungen. Also das sind diese Größenordnung, die diese Friedhöfe haben. Ja.
Wenn so etwas entdeckt wird, wie wird sowas erfasst oder dokumentiert? Das ist ja unglaublich viel Arbeit.
Das ist enorm viel Arbeit. Es muss natürlich erstmal bis auf das Niveau der Bestattung hinuntergraben. Das kann ganz unterschiedlich tief sein. Normalerweise so 1 Meter unter der heutigen Oberfläche trifft man auf diese Bestattung. Ich selbst habe aber auch mal im Gräberfeld gearbeitet, wo man über Kopf herausschaufeln musste. Also da waren wir in 2,5-3 Meter Tiefe unten. Das kostet Zeit, und wenn man dann ins Niveau der Bestattung kommt, dann ist feines Gerät angesagt. Dann muss man natürlich mit Pinselchen und Schäufelchen arbeiten und jedes Detail genau beobachten, wo die Objekte lagen, diese dann vorsichtig bergen und vorher dokumentieren natürlich, in Zeichnung, Fotografie oder im Scan macht man das mittlerweile. Also es gab früher mal so diese Pi mal Daumen-Regel, ein Grab auszugraben, muss man ungefähr einen Tag rechnen. Und normalerweise arbeiten 2 Leute in einem Grab, um das freizulegen. Aber ein Grab, ein Tag war mal so die Regel.
Ja. Und in Alten Erding bei über 1.000 Gräbern?
Das waren mehrere Jahre, die dort ausgegraben wurden. Ja.
Wer macht sowas dann?
Also momentan ist es in Bayern so, dass das ganze Ausgrabungswesen privatwirtschaftlich organisiert ist. Das machen Grabungsfirmen, die das durchführen, die normalerweise vom Verursacher, also wer dort bauen will, muss die Kosten der Ausgrabung tragen. Und die beauftragen dann eine Grabungsfirma, die diese dann freilegen. Ja.
Das kann vermutlich auch ziemlich teuer sein.
Das kann ziemlich teuer sein, ja. Ja. Je nachdem, was man findet.
Ja, ja, genau. Und die Dinge, die im Boden sind, die gehören dem Freistaat Bayern, oder?
Seit letztem Jahr gibt es da eine entsprechende Regelung, dass das automatisch Staatseigentum ist. Ja.
Und dann wird es verpackt, nachdem es dokumentiert ist und ausgegraben und in die archäologische Staatssammlung gefahren.
In den meisten Fällen, ja. Kommt es zu uns ins Haus. Wir nehmen das auf. Wir haben eine große Standortdatenbank, wo wir das verorten können natürlich. Und dann steht im Idealfall eine Restaurierung an, weil Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass die Objekte so aus dem Boden kommen, wie Sie sie heute in den Vitrinen der Archäologischen Staatssammlung bestaunen können. Da steckt noch sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Für uns ist die Ausgrabung immer nur die Spitze des Eisberges, die man so sieht und wahrnimmt. Ganz spannend, da wird ausgegraben, da muss man gucken. Aber danach kommt eigentlich erst die wirkliche Arbeit. Da müssen Restauratoren und die müssen diese winzigen Textilreste, die wir auf den Metallstücken haben, genau beobachten. Die müssen das Eisen wieder freilegen, die Korrosionsspuren entweder festigen oder beseitigen. Also das ist ein enormer Aufwand. Mhm. Ja.
Da gibt es dann auch chemische also Analysen?
Genau, das macht man natürlich auch, wenn man eine spezielle wissenschaftliche Fragestellung hat, dass man Goldobjekte zum Beispiel analysieren möchte, um zu schauen, wo das Gold herkommt, oder bei den verwendeten Granaten, die wir häufig auf dem Frauenschmuck haben, weil da kann man dann analysieren, wo dieser Granat tatsächlich herkommt. Ja.
Was passiert denn mit den Skeletten? Das sind ja dann ziemlich viele.
Das sind ziemlich viele, die kommen in unsere Nachbarinstitution, in die Anthropologische Staatssammlung. Da werden die verwahrt und untersucht gegebenenfalls. Ja.
Wie viel Material kommt da zusammen? Es wird viel gebaut in Bayern und da kann ich mir vorstellen, wird auch viel gefunden.
Da kommt natürlich sehr viel zusammen. Also ich sage immer, da rollen regelmäßig die LKWs mit Funden an bei uns. Aber das sind natürlich nicht nur diese bajuwarischen Gräberfelder, sondern wir decken ja den gesamten Bereich vom ersten Auftritt des Menschen bis in die jüngste Vergangenheit im Museum ab. Und da kommen ja gerade Stadtkerngrabungen, da kommt natürlich sehr, sehr viel Material her. Also wir können es kaum bewältigen, so kaum viel ist es.
Das ja. denke ich mir. Ja. Und der Platz reicht der in München?
Wir haben verschiedene Depots über München und das Weichbild verstreut. Die genauen Standorte werde ich Ihnen natürlich nicht sagen.
Die sind geheim.
Aber wir haben so ein gestaffeltes System an Depots. Die wichtigsten Funde sind natürlich in einem tresorartigen Gebäude untergebracht. Wir haben dann Fundmaterial, das klimatisch empfindlich ist. Das sind natürlich die Metalle, das wissen Sie alle, Eisen rostet. Ja. Ne, und das kann man nicht draußen im Freien oder ja unklimatisiert irgendwo liegen lassen. Das geht ihnen kaputt. Die müssen natürlich in einem klimatisierten Gebäude untergebracht sein, bei, sage ich mal, Ton, Steine, Scherben. Ja, die können Sie im Prinzip in einer Scheune lagern. Wir lagern sie nicht in einer Scheune, aber eben in einem nicht klimatisierten Gebäude. Und das müssen wir einfach staffeln, weil alles im Tresor unterzubringen, das ist nicht bezahlbar und nicht sinnvoll.
Nicht sinnvoll. Ja. Wenn so viel Material kommt, muss man ja aussuchen, muss kategorisieren, was ist besonders wertvoll, was ist vielleicht nicht ganz so wertvoll.
Meinen Sie für Restaurierung? Oder
für Restaurierung, ja.
Restaurierung, also wir haben da ein anderes Kriterium. Wir treffen da eigentlich die Entscheidung, je nachdem, gibt es ein Interesse von außen. Wenn es tatsächlich so ist, ich habe jetzt gerade den Fall, das ist jetzt kein bajuwarisches, sondern ein fränkisches Gräberfeld oben in Unterfranken. Da gab es ein sehr, sehr großes Interesse der Gemeinde, die gesagt haben, ah, das ist so wahnsinnig spannend, was Sie da haben. Und wir würden da so gerne, wir sammeln Geld zusammen aus allen möglichen Stiftungen. Wir richten ein Museum ein dafür und wir wollen das gerne bei uns im Ort zeigen, weil das für uns so wahnsinnig wichtig ist und wir würden da gerne diese Funde zeigen. Und dann rutscht es natürlich in der Prioritätenliste ganz nach vorne, dass dies ist, weil wir wollen den Leuten in ganz Bayern natürlich da auch die Funde, die aus ihrer Gemeinde kommen, zeigen. Und wenn da so ein großes Interesse darin ist, dann stellen wir das über das vielleicht wissenschaftliche Interesse oder der zeitlichen Abfolge und behandeln sowas vorrangig. Ja.
Besonders gut erhalten ist Goldschmuck aus den Bajuwarengräbern. Kommen Sie da manchmal auch in Staunen oder in Schwärmen, wenn dieser Goldschmuck dann restauriert ist? Wie ist die handwerkliche Qualität?
Ja, also Gold muss ja eigentlich nicht restauriert werden. Ne? Gold mögen unsere Restauratoren gar nicht, weil sie da keine Arbeit mit haben. So. Gold, das ist ja das Faszinierende an diesem Metall. Gold verändert sich nicht im Boden und das blinkt genauso, da ist nichts dran. Und ja, es gibt tatsächlich einige Objekte, wo ich sagen muss, also völliger Respekt vor dieser Handwerkskunst, die damals vorhanden waren. Wir haben tatsächlich mal ein Fibelpaar aus Fibeln, das sind Gewandverschlüsse, die wir heutige Sicherheitsnadeln im Prinzip funktionieren, aber ganz prächtig verziert. Und diese Fibeln aus Unterhaching, da hatten wir mal einen modernen Goldschmied gebeten, diese nachzuarbeiten. Und dann hat er aber gleich gesagt, das muss er mit modernen Methoden machen, mit Laser und allem Möglichen, weil nur so handwerklich, wie die gemacht sind, dann da wird es einfach viel zu teuer. Da muss er so viel Zeit hineinstecken, dass das den Preis nach oben treibt. Ja.
Interessant. Woher kam das Gold damals? Gab es damals weite Handelswege?
Also das Gold, das können wir durch die Metallanalysen eigentlich ziemlich gut feststellen. Das sind alles eingeschmolzene römische Goldmünzen. Recycling ist ein absolutes Thema und ja, man hat also nicht extra nach Gold geschürft, sondern man hat das genommen, das da war und eingeschmolzen und da die Schmuckstücke draus gemacht. Ja.
Sehr interessant. Das ist die Sendung Habe die Ehre, die Zeit vergeht wieder wie im Flug. Eins möchte ich unbedingt noch fragen, wir haben jetzt sehr viel über Gräber gesprochen, über Grabbeigaben. Wie alt sind denn die Menschen geworden in der Zeit der Bajuwaren?
Ja, also wenn man die optimalen Lebensbedingungen hatte, konnte man durchaus ein stolzes Alter von 50 bis 60 Jahren erreichen. Wir haben auch Belege für Menschen, die sogar noch älter geworden sind. Allerdings, man brauchte optimale Lebensbedingungen und die hatten nicht viele. Man musste zuerst einmal die Kindheit überstehen und das war schon eine Hochrisikogeschichte. Wir gehen von einer Kindersterblichkeit von über 50% aus. Also sehr viele Kinder sind sehr früh gestorben. Ist natürlich jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie schnell die sich einen Infekt einfangen. In der Zeit, in der es eben keine moderne Medizin gab, konnte das dann sehr schnell den Tod bedeuten. Für Frauen können wir beobachten, dass es da eine Mortalitätsspitze, wie es so schön heißt, in der frühadulten Phase gab, also im Alter, sagen wir, zwischen 17 und 30 Jahren ungefähr. Das ist ganz klar, das sind die Risiken von Schwangerschaft und Geburt. Auch das war ja bis in jüngste Zeit, bis zu einer modernen Geburtsvorsorge, Todesursache Nummer eins für junge Frauen. Männer mussten natürlich schauen, dass sie diese ganzen Händel, die es da gab, fangen wir an bei Wirtshausschlägereien, bei Blutfäden unter einzelnen Familien oder regelrechten Kriegen überstehen. Das war auch nicht ganz einfach. Und dann, ja, bedenken Sie, dass heute banal erscheinende Krankheiten zum Tod führen konnten. Also ein Blinddarmdurchbruch, eine Mittelohrentzündung ohne Antibiotika, ein offener Bruch, all das konnte das Todesurteil bedeuten. Das heißt, man konnte ein stolzes Alter erreichen, aber nur unter den allerbesten Bedingungen. Und das hatten die wenigsten Menschen. Ja.
Mit sehr viel Glück.
Mit sehr viel Glück, ja.
Wir haben vorhin, als die Musik gelaufen ist, kurz darüber gesprochen, habe ich Sie gefragt, würden Sie denn gern mal vorbeischauen? Sie haben sich so viel beschäftigt mit dem Frühmittelalter, mit so vielen Funden. Würden Sie gern mal, wenn Sie könnten, eine Zeitreise machen und vorbeischauen?
Natürlich würde ich das wahnsinnig gerne machen, einfach um mal zu schauen, so diese ganzen Ideen, die ich so von wissenschaftlicher Seite her in meinem Kopf habe, ob das auch wirklich so stimmt. Und ich würde mir natürlich auch gerne mal so einen Bajuwaren oder eine Bajuwarin in der kompletten Kleidung, würde ich gerne mal sehen, nicht nur in diesen winzigen Textilrestchen, die ich habe, würde auch gern sehen, wie sie da in ihren Häusern gelebt haben, wie die Tiere aussahen, die sie da hielten, wie sie mit ihren Kindern oder auch untereinander so umgegangen sind oder auch mal abends an eine dieser Feste und Feierlichkeiten, die sicherlich da auch stattgefunden haben, teilnehmen. Aber ganz ehrlich gesagt, nur für ganz kurze Zeit, mal so eine Woche vielleicht und dann auch so, dass ich nicht als Zeitreisende erkannt werde, dass ich mich da so ein bisschen im Hintergrund halten kann. Dann würde ich das natürlich wahnsinnig gerne machen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das Mittelalter war nicht romantisch, wie es manchmal dargestellt wurde.
Nein, das war eine knallharte Zeit, muss man sagen. Man hatte ums Überleben zu kämpfen. Man musste sein Essen, also man war autark, man hat von dem gelebt, was das Land hergebracht hat. Ja, ja. Und ja, jede Missernte hat Hungersnot bedeutet. Wir gehen heute in den nächsten Supermarkt, kaufen ein. Während Corona-Zeit haben wir ja gesehen, was da für Schlachten losging, wo es auf einmal kein Mehl mehr gab oder kein Öl mehr oder Klopapier, ne, sekundär. Aber ja, man muss sich das wirklich vorstellen, eine schlechte Ernte und es gab einfach nichts zu essen. Und man konnte das nirgendwo beischaffen. Und schlechte Ernährung bedingt natürlich auch einen schlechten Gesundheitszustand, gerade für Personen mit einem gewissen Handicap, kleine Kinder, ältere Personen. Und dadurch steigt natürlich die Lebensgefahr dann.
Haben Sie das bei den Befunden auch festgestellt, Mangelernährung?
Mangelernährung ist eine ständige Geschichte. Also das gibt, glaube ich, kein Skelett, das nicht Anzeichen einer Mangelernährung mal hatte. Ja. Das war gängig, ja.
Eine Frage, die manche mit Sicherheit interessiert. Wir haben auch über Ernährung gesprochen und wir haben über das Trinken nicht gesprochen, aber die Frage ist, hatten die Bajuwaren ein Bier?
Natürlich.
Ja.
Ja, natürlich. Also zunächst einmal, das können die Eichobotaniker tatsächlich sagen, dass das häufigste Getreide, das die Bajuwaren verwendet haben, die Gerste war. Da kann man ein Brot draus backen, aber man kann natürlich auch Bier draus brauen. Und es ist tatsächlich einer der ältesten Nachweise für Bierbrauen, kommt hier aus Bayern her. Natürlich noch nicht nach dem Reinheitsgebot, das kommt ja erst sehr viel später. Aber Bier haben die natürlich gebraut. Sie hatten aber auch Wein. Also in bajuwarischer Zeit noch gibt es Hinweise auf Weinbau in der Gegend von Regensburg. Ich möchte nicht wissen, wie der geschmeckt hat, aber man hat hier Wein angebaut und ja, andere Alkoholiker, ein Honigwein, der Met, den gab es sicherlich und ja, Schnäpse, vielleicht kann ich nichts dazu sagen, die kann ich archäologisch nicht nachweisen.
Das Klima hat auch eine große Rolle gespielt für diese Gesellschaften. Mhm. Wie war denn das Klima damals? Es gab nämlich damals auch schon Klimaschwankungen.
Es gibt Klimaschwankungen. Also es ist eine ganz moderne Sache der Archäologie, dass wir versuchen, Ereignisse auch auf Klimaverhältnisse zurückzuführen. Und wir wissen, dass die Hochzeit des Römischen Reiches, also die ersten 3 Jahrhunderte nach Christi Geburt, das war ein Klimaoptimum. Also da war alles bestens geeignet für Landwirtschaft. Und dann rutschen wir so ein bisschen in ein Klimapessimum hinein. Das heißt, die Bedingungen werden schlechter, es wird feuchter, es wird regnerischer. Gerade für die Bajuwarenzeit hören wir auch, dass es mehr und mehr Überschwemmungen gab und so weiter. ob sowas dann schon zu einem Auseinanderbrechen des Römischen Reiches geführt hat, das wird sicherlich nicht genügen. Klima allein ist dann nie das Thema. Aber es wird sicherlich da mit eine Rolle gespielt haben. Und diese Zeit der Bajuwaren, 6., 7. Jahrhundert, sagen wir mal so, das war jetzt nicht das optimale Klima. Es wird dann erst wieder besser in der Karolingerzeit. Da stabilisiert sich das wieder und man hat bessere, trockenere Bedingungen. Ja.
Wann endet die Bajuwarenzeit? Hat sie jemals geendet? Also?
Ja, also ganz offiziell sagt man, das Ende der Bajuwarenzeit ist das Jahr 788. Da wird nämlich der letzte bajuwarische Herzog, Tassilo III., wird von seinem Cousin abgesetzt, ins Kloster geschickt und der Cousin war kein anderer als Karl der Große. Und damit übernehmen die Frankenkönige wieder die Herrschaft über das Bajuwaren-Herzogtum und die Zeit der Bajuwaren ist eigentlich vorbei. Das sehen wir jetzt aber, das ist diese Geschichte von oben, wir sehen das vom Herrschergeschlecht aus, aber auch wenn Tassilo da abgesetzt wird, die Menschen sind natürlich dieselben geblieben, die hier weitergelebt haben unter einem neuen Chef, aber die sind natürlich geblieben, ja.
Die Bajuwaren sind heute unser Thema. Der Stamm, der unserem Land den Namen gab. Wie ist aus Bajuwaren Bayern geworden?
Ja, das hat sich im Laufe der Zeit so eingeschliffen. Das wurde dann immer weiter verkürzt. In den alten Quellen, bei den Erstnennungen, haben wir ganz unterschiedliche Nennungen. Das heißt mal Bajuwaren, mal Bajuwaren, mal Bajuaren, mal Bayern. Also so verschleift sich das immer so. Aber das ist einfach in den Schriftquellen, man hat es halt so hingeschrieben, wie es ausgesprochen wurde. Mhm. Und Sprache ist was absolut Lebendiges. Und ja, das hat sich einfach so im Laufe der Zeit so ergeben. Mhm. Ja.
Eine hochinteressante Sendung. Liebe Frau Brigitte Haas-Gebhardt, wer mehr erfahren möchte über die Bajuwaren, der kann sich das Buch kaufen von Ihnen im Pustet Verlag in Regensburg oder die Archäologische Staatssammlung in München besuchen. Die war jetzt längere Zeit zu, 8 Jahre war sie zu, dann wurde sie saniert und restauriert. Wir beide haben ein bisschen Husten, darum haben wir jetzt eine kurze Hustenunterbrechung. Es ist Erkältungszeit in Bayern und bei uns im Studio ist eine sehr warme und sehr trockene Luft. Jetzt haben wir beide husten müssen. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Die Archäologische Staatssammlung München wurde 8 Jahre lang saniert und umgebaut und jetzt, seit April, ist sie wieder geöffnet.
Ja, genau. Wir hatten eine große Generalsanierung, die sich etwas dahingeschleppt hat, wie so viele Bauprojekte eben nicht so in dem Zeitplan fertig werden.
Das gibt es manchmal.
Das kommt vor, ja. Wir hatten dann natürlich auch, wir hatten eine Pandemie und wir hatten einen Ukraine-Krieg, der dazwischen kam. Aber seit April ist das Museum wieder geöffnet. Es befindet sich in der Lerchenfeldstraße 2 in München. Die Ortskundigen gleich hinter der Eisbachwelle, die jeder Tourist, der nach München kommt, natürlich besichtigen muss. Ja, wir haben alles ganz neu aufgestellt. Wenn Sie die alte Staatssammlung gekannt haben, kommen Sie vorbei, lassen Sie sich überraschen. Es ist alles ganz anders. Es ist sehr schick, sehr modern geworden. Wir hatten tolle Architekten, Nieto Sobejano Arquitectos aus Spanien. Wir hatten mit dem Atelier Brückner Innengestalter, die ja weltweit führend unterwegs sind, die unter anderem auch das Grand Egyptian Museum in Kairo gestalten. Auch die waren hier mit uns zusammen. Und wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir Archäologie nicht verstaubt und langweilig rüberbringen, sondern so, dass es spannend ist, unterhaltsam ist und für jeden ohne großes Vorwissen verständlich ist. Sie erleben eine Abenteuerreise, das Abenteuer Archäologie ist unser Thema, dass sie von dem ersten Auftreten des modernen Menschen in Bayern bis in die Zeit der Bajuwaren hineinführt, mit Ausblicken dann noch bis in die jüngste Vergangenheit. Also sie werden ganz moderne Funde aus dem Kriegsschutt Münchens auch noch sehen. Auch das ein Thema, das uns Archäologen natürlich beschäftigt. Und wenn Sie dann ganz ermattet von den Eindrücken das Museum verlassen wollen, haben Sie dann die Gelegenheit, in einem wunderschönen neuen Café, einer Gastronomie bei uns noch einzukehren oder auf der Dachterrasse dann noch den Sonnenuntergang beobachten.
Das klingt alles sehr vielversprechend und Es ist unbedingt, es ist Pflicht, die archäologische Staatssammlung.
Yes, absolut
Pflicht.
Ja.
Sie zu besuchen. Sie haben es mir schon schwer vorgenommen, aber sie war so lange zu.
Ja, jetzt und muss man halt wieder so ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen kommen und sagen, hey, wir sind wieder da, wir haben wieder offen und wir möchten, dass Sie gerne zu uns kommen und einen unterhaltsamen Tag, Nachmittag, paar schöne Stunden bei uns verbringen. Ja.
Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Brigitte Haas-Gebhardt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie uns so viele spannende Dinge über die Bajuwaren erzählt haben. Und wir wünschen eine gute Zeit.
Vielen Dank.
Und eine gute Besserung für Ihren Husten und für meinen.
Für unseren. Dankeschön. Ja, vielen Dank.